Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink.
Liebe Frau Krosleck, schön, dass Sie hier sind.
Freut mich sehr, vielen Dank für die Einladung.
Sie haben eine sehr, sehr spannende Vita, sind eine der ranghöchsten Deutschen bei den Vereinten Nationen. Zuletzt waren Sie Stellvertreterin bei der VN-Mission in Mali. Erzählen Sie doch ein bisschen, wie sind Sie denn dazu gekommen? Sie sind ja schon lange im Geschäft.
Ja, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Also geplant war das alles nicht. Ich hatte eigentlich eine Doktorarbeit gemacht, um an der Uni zu bleiben als Akademikerin. Fand es aber nach einigen Jahren dann doch etwas, wie sollte ich sagen, eintönig und hatte mich dann entschieden, mich als Junior Professional Officer zu bewerben. Also es ist so ein Recruitment-Programm für junge Deutsche, die dann an die Vereinten Nationen entsandt werden. Habe das dann auch bekommen und bin über das Thema meiner Doktorarbeit dann in Ruanda gelandet und habe das ein Jahr gemacht und bin dann nach einem Jahr an die Friedensmission in Kongo, vor 20 Jahren ist das jetzt, so kam ich dazu. Also sehr ungeplant und sehr, kam so das eine zum anderen.
Ja, und jetzt machen Sie das schon seit fast 20 Jahren, sind Sie da im Geschäft, oder 15, ne? Oder,
ja, 20 Jahre. Ich habe dann eine kurze Pause gemacht nach dem Kongo. 2007 bis 2010 war ich bei International Crisis Group als stellvertretende Afrika-Direktorin. Und bin dann doch ein bisschen wieder in die Analyse zurück. Habe dann auch etwas akademischer nicht, aber doch mehr in der Forschungsarbeit gearbeitet. Und bin dann 2010 zurück in den Sudan. Bin meinem Chef vom Kongo gefolgt sozusagen. Und seitdem bin ich bei der UNO, ja.
Sehr spannend. Bevor wir jetzt fachlich in die Tiefe gehen, habe ich noch zwei Fragen zu Ihnen erstmal. Und zwar, wenn Sie 2 Stunden mehr am Tag hätten, was würden Sie tun?
Lesen und entweder Arabisch oder Russisch lernen. Das habe ich die Grundlagen dafür, aber ich habe, wenn man so einen Job macht, dann bleibt immer sehr wenig Zeit für das eine, also fürs Lesen und fürs Sprachenlernen. Und deswegen ist mein Russisch etwas verkümmert und mein Arabisch auch. Also leider kommt man da nicht weit. Deswegen versuche ich jetzt auch die Zeit, seitdem ich aus dem Mali verlassen habe, mich da um diese 2 Sachen zu kümmern.
Wann haben Sie zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Ja, also ich glaube, wenn man in ein neues Land kommt, dann macht man ja viele Sachen zum ersten Mal wieder. Aber ich glaube, für den Unterhaltungsfaktor erzähle ich lieber eine Geschichte, die etwas lustiger ist. Als ich im Jemen war vor 3, 4 Jahren, das ist jetzt, als ich da anfing, als Corona auch anfing, waren unser Headquarters auf einem Schiff. Und im Hafen von Hodeida, das ist eine Beobachtungsmission dort, war ich die stellvertretende Chefin. Und dann kam Corona und da saßen wir auf diesem Schiff fest. Und da die Paranoia um dieses Virus ja sehr groß war, auch vor allem am Anfang, kamen wir nicht von dem Schiff runter. Und da mein Chef nicht da war und ich, also die... da in charge war, musste ich die Crew, die da war, natürlich so beruhigen können und also das Management, Personalmanagement war dementsprechend auch schwierig. Und da habe ich das erste Mal Karaoke gemacht. Ich hasse Karaoke. Aber wir mussten uns ja irgendwie beschäftigen und wir mussten auch so ein bisschen Dampf ablassen. Und dann habe ich mir die Blöße gegeben, da Karaoke zu singen. War ganz furchtbar. Soll es ja auch sein, deswegen macht man das. Aber das war das erste Mal, es wird wahrscheinlich auch das letzte Mal sein. Aber das ist die Erinnerung an das erste Mal Karaoke.
Okay. Oh, und zu wie vielen fahren Sie auf dem Schiff damals?
Wir waren dann übrig 40 plus, also die Crew, die dieses Schiff, ja, der Kapitän und die Crew des Schiffes an sich, die war ja angeheuert. Und wir waren ja so 2 Drittel Militär, 1 Drittel Zivile. Und da saßen wir schön 2 Monate auf dem Schiff fest.
Von Karaoke zum Thema dieser Staffel. Es soll um Krisen gehen. Ich meine, das ist ja für Sie jetzt kein Neuland. Und Sie beobachten die Weltpolitik ja auch schon seit einigen Jahren aus akademischer Sicht, aber auch aus ganz praktischer Sicht. Was bedeutet denn für Sie Krise und befinden wir uns gerade in einer Krise?
Ich habe natürlich in den letzten 20 Jahren sehr viel in extremen Situationen gearbeitet. Das für mich auch eine Krise wirklich vielleicht auch schwerwiegender sein muss, um eine zu sein. Das merke ich oft in der Unterhaltung mit im privaten, aber vielleicht auch im professionellen Raum. Aber dementsprechend glaube ich umso mehr, dass wir in einer Krise sind, sowohl in Europa als auch in der Welt, insofern, dass wir an einem Umbruch sind. Also es ist wirklich eine Gabelung, die sich so aufmacht, wie wohin die Welt jetzt geht. Und ich glaube, dass es nicht nur in Europa ist und durch den Ukraine-Krieg, aber auch, ich komme jetzt gerade aus Mali, die Umbrüche, die sich in Westafrika und im Sahel auftun, sind auch dementsprechend, ich glaube, da verändert sich viel. Man hat auch viele generationsbezogene Umbrüche, die sich, weil es so eine junge Generation ist, also so eine junge Bevölkerung im Sahel, noch viel stärker auftut als hier. Da hat man natürlich ein ganz anderes Gefälle, weil die deutsche Gesellschaft eher älter ist als junge. Also genau das andere Problem. Aber ich glaube, auch innerhalb der UNO als Organisation sieht man, dass es eine, ich sage immer, die UNO ist eine 78-jährige Großmutter, die wir alle enorm schätzen, wissen und lieben. Also als Institution, die unglaublich wichtig ist, aber die enormer Reform bedarf, und weil sie sich damit schwer tut als Institution, in allen ihren Facetten, wie man diese Krisen löst und wie man sie angeht. Auch wenn sie doch das einzige Forum ist, in dem man diese Krisen auch bespricht und es immer noch tut. Aber da sieht man so die Löcher, die sich so auftun, oder die Probleme, die sich auftun, die man nicht stopfen kann mit dem, was man hat. Und da ist die Institutionen, die man nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert hat, um Krisen zu managen, mussten sich in den 90ern schon reformieren, müssen sich jetzt extrem auch reformieren. Und da ist die Frage, wie machen wir das? Und wie geht es damit voran?
Wenn ich jetzt Ihr Bild von der Großmutter nehme, dann habe ich hier jemanden sehr Pflegebedürftigen sozusagen vor Augen. Stirbt die UNO? Gibt es was Neues? Wie muss man das sehen?
Ja, 78 ist ja noch nicht so alt.
Kann man auch Präsident werden, alles Mögliche. Alles möglich.
Es bedarf doch einer grundlegenden Reform im Sicherheitsrat, wie das System aufgestellt ist. Der Generalsekretär hat das ja mit seinem ersten Mandat, aber ich glaube jetzt auch im zweiten Mandat, versucht er das anzugehen, aber gewisse Strukturen sind so verfestigt, dass man sich fragt, ob man aus dem, was existiert, was Neues erschaffen kann oder was reformieren, oder ob die Organisation ganz neu erdacht werden muss. Im Moment ist es eine Organisation, die durchaus versucht, diese Krisen noch zu handeln, aber ich glaube, es wird immer klarer, wie schwierig das ist. Im aktuellen Kontext, wie sich die Machtverhältnisse verändert haben und wie das nicht in der Organisation reflektiert ist. Und wie viele damit hadern, dass es ein Kräfteverhältnis gibt, das der Organisation nicht entspricht.
Und wenn Sie jetzt als sozusagen aus Ihrer akademischen Sicht, aus Ihrer Praktikersicht auf die Welt schauen, aktuelle Geschehnisse, was macht Ihnen denn am meisten Sorge? Auf welche Entwicklung schauen Sie und denken, oh, das geht in die falsche Richtung?
Was mir Sorge macht, ist die Bereitschaft, Kriegsmittel einzusetzen. Ich glaube, natürlich besteht die oder bestand sie über die Jahre, aber dass man schneller gewillt ist, zu Kriegsmitteln zu greifen, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren war. Und das macht mir Sorge. Aber wir werden sehen, ob um auf Ihre Frage zurückzukommen, ob wir diese Krisenmechanismen, die wir haben, ob wir sie so einsetzen können, dass die Diplomatie dann doch überwiegt. Aber das Eingreifen, das militärische Eingreifen, ob es jetzt hier in Europa ist oder auch die Serie von Coups, die wir gesehen haben in Westafrika und in Afrika überhaupt, ein gewisser roher Ton überhaupt in der Politik auf der ganzen Welt. Es gibt auch andere Teile des Globus, die ich vielleicht nicht so gut kenne, in Asien, aber ich glaube, das ist das, was mir die Leichtigkeit, zu Kriegsmitteln zu greifen, macht ja meistens auch.
Sie waren jetzt länger im Mali. Wie blicken Sie auf die Zeit zurück? Also jetzt nicht nur aus Konfliktperspektive, sondern vielleicht auch aus kultureller Perspektive. Was haben Sie aus Ihrer Zeit mitgenommen? Worauf blicken Sie zurück? Was hätte man anders machen können? Wie geht's da weiter?
Also ich blicke auf der einen Seite mit viel Freude zurück, weil ich dann eine sehr gute Zeit hatte, professionell, aber auch privat, weil ich ein super Team hatte und doch gewisse Sachen konnten wir schon erreichen. Aber dann doch sehr wehmütig, weil man mit dem etwas brutalen Abschluss der Mission dann doch das Gefühl hat, dass viele Sachen brach geblieben oder liegen gelassen wurden. Und das ist natürlich schade. Aber ein sehr herzliches Volk und sehr divers auch. Mich viel an frühere Missionen erinnert, ob es jetzt Sudan oder Jemen oder, also es ist ein Gemisch von ein kulturelles auch Zusammensein, es ist ein riesiges Land. Und diese Diversität fand ich extrem spannend. Natürlich hätten wir vieles anders machen können, sollen. Es ist nicht immer einfach, mit einer Junta zu arbeiten. Wie manövriert man dann als internationale Organisation, wo eine Erwartungshaltung besteht, die man einfach nicht erfüllen kann, weil man auch das Mandat für gewisse Sachen, Terrorismus kann man nicht als Friedensmission bekämpfen, das war aber die Erwartung. Das wurde dann auch sehr populistisch vorangetragen, trifft man sich dann auch nicht. Und da gibt es sicherlich Sachen, die man hätte anders machen können, aber es ist jetzt, wie es ist. Der Friedensvertrag wurde ja jetzt aufgekündigt, letzte Woche. Nicht sehr also keine große Überraschung, aber dann doch überraschend. Und der Austritt aus ECOWAS ähnlich nicht wirklich eine Überraschung, aber. Und das stürzt das Land natürlich und die ganze Region in eine Unsicherheit, deren Konsequenzen wir uns nicht wirklich bewusst sind. Und da muss man mal sehen, wie schwierig das jetzt werden wird. Vor allem, weil der Dialog, ich glaube, für Deutschland immer noch als einziges europäisches Land immer noch machbar ist, weil ein gutes, relativ gutes Verhältnis besteht. Aber global für die EU im Sahel ist sehr schwierig ist und dementsprechend auch weitere Schritte schwierig sein werden in einer Region, die extrem wichtig ist für Europa. Und die Polarisierung natürlich mit Russlands Einfluss, der über die Monate sehr stark geworden ist oder in der Zeit, in der ich da war, natürlich eine schwierige Situation für die EU, aber auch für europäische Akteure generell.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Also man lebt vor Ort, kennt seine Counterparts, ist ja auch Mensch, begegnet sich menschlich und irgendwann wurde ihnen und sagen gesagt, ja, jetzt wollen wir euch definitiv nicht mehr da haben. Oder wie kann man sich das so vorstellen? Das baut sich ja auch dann über Monate auf.
Ja, es hat sich aufgebaut. Ich glaube, da war viel Kopf in den Sand stecken unsererseits, dass man das auch nicht so sehr sehen wollte. Ich glaube, man hat es auch ein bisschen unterstellt, dass die Regierung das so dann auch durchziehen würde. Und dann hat man es eben öffentlich aus dem Sicherheitsrat erfahren. Ne? Das war ja gar kein Heads-up.
Also das wussten Sie nicht vor dem davor?
Nee, das war öffentlich. Wurde das dann, ja, mein Chef saß dann im Rat und hat dann die Nachricht, also wir haben, das kann man ja auch im Fernsehen auch ansehen, ne? Also über Live-Feed. Und so haben wir das erfahren, was natürlich doch ein Schock war und eine verpasste Gelegenheit insofern, dass man einen gewissen Übergang hätte verhandeln können sollen, so ein bisschen wie wir es im Kongo machen, anstatt innerhalb von 6 Monaten das Unmögliche zu tun und dementsprechend viel, wie ich vorhin sagte, viel brach liegen lässt, weil es einfach nicht anders zu machen ist. Und es ist schade, weil über 10 Jahre hat man viel investiert und es ist dann viel verschütt gegangen, so über die kurze Zeit, die man nur hat, um Sachen abzuschließen. Aber wie dem auch sei, es ist eine Entscheidung, die in Bamako auch von der Bevölkerung getragen wurde, im Norden nicht. Also im Norden, die Bevölkerung hat natürlich auch von uns am meisten, also der Vorteil, es waren ja auch eine Mission, die vor allem sich um den Friedensvertrag im Norden gekümmert hat oder die Implementierung des Friedensvertrages im Norden. Dementsprechend die positiven Konsequenzen oder die negativen Konsequenzen unseres Zuges und das Positive, das die Mission so gemacht hat, hatte man vor allem im Norden gesehen. Der Großteil der Bevölkerung ist im Süden und ich glaube, dass die das auch mitgetragen haben, dass die Mission geht. Und jetzt sind mit der Aufkündigung des Friedensvertrages und der Mitgliedschaft der ECOWAS natürlich ganz große Fässer aufgemacht worden. Und die sowohl ökonomisch als auch sicherheitspolitisch, mal gucken, was für, wie sich diese Dreierallianz dann positionieren kann und wie sie überleben kann. Ohne Zugang zu einem, zum Meer, alles drei landlocked.
Ja, es bleibt ja ein Machtvakuum. Man denkt, naja, müssen die Vereinten Nationen früher oder später dann doch wiederkommen oder eine andere Mission oder.
Ja, man wird sehen, wie sich das jetzt entwickelt, ne? Über die 2 Jahre, die ich da war, hat sich die Sicherheitslage nicht verbessert. Die wirtschaftliche Lage, es gibt natürlich Sachen, die sich verschoben haben und so, aber so global gesehen hat es nicht verbessert. Die Menschenrechtslage hat sich verschlechtert. Die humanitäre Lage hat sich verschlechtert und dementsprechend, also der Rahmen, den der Friedensvertrag natürlich gegeben hat, jetzt aufgekündigt wurde, weil ein Bestreben besteht, das national zu regeln, muss man jetzt sehen, ob das überhaupt machbar ist.
Ja.
Und man hofft natürlich immer, dass diese neuen Ideen dann auch die alten so insofern ablösen, dass sie eine positive Entwicklung ermöglichen, aber man will da auch nicht zu negativ sein. Aber wie gesagt, wie ich am Anfang sagte, ne, ich glaube, wir sind da an einem wichtigen Punkt im Moment, auch in Mali und auch in der Region, weil so viel in Frage gestellt wird. Das Verhältnis zu Frankreich, das Verhältnis mit Europa, die junge Generation will ein neues Leadership. Wie definiert sich das? Was erwartet man von seinen Regierungen? Das ist alles immens im Umbruch. Und wenn 50% der Bevölkerung unter 18 Jahre oder in manchen Ländern sogar unter 15 Jahre ist, dann ist es natürlich eine große Herausforderung, um das zu redefinieren. Und die Elite ist meistens in meinem Alter, also schon ziemlich alt. Und das ist die Frage, wie wir über diese Kreuzung gehen und dann den richtigen Weg finden.
Es geht mir immer noch nicht so ganz in den Kopf, wie das sein kann, dass dann die Bevölkerung vor Ort dann gegen eine 4UN-Mission sein kann und denkt, dass die Vorteile überwiegen, wenn die Mission nicht mehr da ist. Also kann es denn sein, dass sich die Lage so dermaßen zuspitzt? Also ist sehr schwierig von außen zu verstehen.
Na, wie gesagt, die Mission wurde nach Mali geschickt, um das Problem im Norden, um da Unterstützung zu leisten. Man hat sie etabliert im Partnership mit den Franzosen, die eigene Mission hatten, die sich mehr über den Terrorismus, in Anführungsstrichen, dann auch gekümmert hat. G5 Sahel, also man hat das so aufgestellt, ne? Man hat so eine Architektur etabliert und die Mission war eines davon. Seit dem Coup oder den beiden Coups hat sich das Verhältnis mit Frankreich sehr verschlechtert und viele, also die von diesem Konstrukt, das man hatte, sind dann nach und nach alle Sachen weggefallen. Und nur die Mission war übrig. Die Bevölkerung denkt natürlich, es gibt eine Friedensmission und die sollte, so wird es dann im Populistischen dann auch, so wird es dann auch präsentiert, die sollte dann dieses Sicherheitsproblem, das man hat, in den Griff kriegen. Und da sich das dann über die Jahre von einem Problem im Norden in einen sich ausbreitenden Terrorismus verwandelt hat, also die Sicherheitsprobleme 2013 und 2023 sind andere. Die Mission hat sich aber nicht wirklich adaptiert. Und für die Bevölkerung, wer auch immer das Risiko für sie ist, dafür sollte dann die Mission da sein. Und es hat sich aber nichts gebessert. Dementsprechend ist es sowohl ein Mandatsproblem, wobei die UNO natürlich nie ein Antiterrorismusmandat bekommt. Das war auch ganz schwierig, über die Kommunikation so zu transportieren, dass es die Bevölkerung auch versteht. Und dementsprechend, wenn man dann als militärische Junta an die Macht kommt, wo Sicherheit natürlich der wichtigste Punkt ist, weil man ja Militär ist, ist eine Mission, die dem nicht entspricht, natürlich dann schnell auch der Sündenbock. Und ich glaube, dass dass da eins zum anderen kam und nachdem all diese ganze Architektur auseinanderfiel, weil man eins nach dem anderen aufgekündigt war, hat, dann war es eigentlich eine logische Schlussfolgerung, dass die Mission dann auch gehen würde. Und ja, das haben wir vielleicht zu spät erkannt. Und wie gesagt, ich glaube, das ist ein großes Gefälle zwischen der Bevölkerung im Norden, die Mission doch wusste, was sie hat, weil die Mission viele Aufgaben übernommen hat, die der Staat nicht füllen, also keine Aufgaben, die der Staat nicht füllen konnte und die natürlich jetzt wegfallen. Also gewisse Services, die Mission an der Stelle des Staates oder der Autoritäten.
Gesundheit, Bildung und...
Ja, das ist dann das weitere UNO-System. Ne? Bildung ist UNICEF, also das sind die... Aber so, ja, dass man gepusht hat, dass es einen Gouverneur gibt, dass es einen Präfekten gibt, dass die Population, ne, dass man eine gewisse Infrastruktur, auch eine Anbindung, weil es diese Flüge gab in bestimmte Regionen. Man war ja auch Arbeitgeber, hat dann kleinere Projekte mit den Agencies, Funds and Programs auch generiert. Also das ist dann so ein Ganzes, ne, mit dem erweiterten UNO-System, was jetzt alles wegfällt. Und das ist natürlich dann schon schwierig. Im Süden war das nicht so, ist das natürlich nicht so sichtbar, weil man in der Hauptstadt ja keine Projekte oder kein das Engagement war um den Friedensvertrag, um mit den Ministerien und so weiter. Und der Friedensvertrag, also auch schon als ich rankam, hat der schon gestockt. Und dann fragt man sich halt, wozu ist diese Mission dann da? Und es ist sehr komplex zu erklären und wie Sie gerade sehen. Und es ist natürlich nicht immer einfach, das der Bevölkerung dann auch nahezulegen, vor allem wenn man eine Regierung hat, die auch damit hadert, was bringt diese Mission jetzt. Und eine Rhetorik hat, die sich ja auf Souveränität, auf eine neue Identität, eine neue nationale Identität basiert. Da ist es natürlich schwierig, mit einem Kapitel 7, mit einer Friedensmission mit Kapitel 7, das zu tolerieren. Das ist ja auch diese Spannung, die man dann hat. Ja, was soll man machen?
Und russische Desinformation hat dann wahrscheinlich ihr Übriges getan, oder?
Die Spannungen zwischen Frankreich und Russland sind natürlich immens gewesen und bleiben auch. Und das sind vor allem nach dem Beginn des Ukraine-Krieges wurde das dann noch extremer. Was die Mission angeht, glaube ich, muss man differenzieren. Und ich muss sagen, dass da auch das Verhältnis mit der Botschaft auch ein gutes war und auch wenn man da Hilfe brauchte.
Mit welcher Botschaft?
Mit der russischen. Insofern muss man ja als UNO dann auch navigieren. Der Sicherheitsrat hat 15 Mitglieder und mit denen muss man alle arbeiten und von allen kommt auch dieses Mandat, was man hat und dementsprechend muss man sich auch, ne, muss man auch mit allen arbeiten. Und da halte ich auch sehr fest dran, auch wenn man natürlich privat seine Meinung haben kann zu diesem oder jenem. Aber ich glaube, dass man da professionell genug sein muss, um das zur Seite zu schieben und zu sehen, was für die Mission am besten ist, wenn man so in so einem Land ist.
Vielleicht weg von Mali, jetzt Friedensmissionen im größeren Kontext. Jetzt sind Sie ja schon seit fast 20 Jahren im Bereich Peacekeeping. Was hat sich denn verändert? Also in Mali ist es ja nicht die einzige Regierung, die den Rückzug fordert. Wir haben das gleiche bei MONUSCO im Kongo. Es wird bei UNIFIL diskutiert, dass sie ja den Frieden an der israelischen-libanesischen Grenze nicht garantieren können. Wie sieht denn die Zukunft von VN-Friedensmissionen aus?
Auch da, glaube ich, ein Wendepunkt. Das Modell, das man im Kongo hat, das war ja mehr eine erste Mission. Dass wir auch, überraschenderweise fand ich damals 2013, auch in Mali auch hergenommen haben. Hätte man auch anders vielleicht machen können, weil ich glaube, da waren schon die ersten Zeichen, dass es ein Modell ist, das über die Jahre, die Nullerjahre, als wir auch sehr große finanzielle Unterstützung hatten, durchaus attraktiv und wichtig war. Mit der Finanzkrise dann aber anfing zu bröckeln und auch mit einem, ne, die Nullerjahre waren ja diese Jahre da, als die Organisation der Afrikanischen Union zur Afrikanischen Union kam und also da so ein neuer Aufbruch auch auf dem afrikanischen Kontinent einherging jetzt in New York, mit Responsibility to Protect und dem Konzept der humanitären Intervention, das aus den 90er kam, aber die Nullerjahre hatten da so eine gewisse Energie entwickelt, wo dann so große Missionen, die alles in einem hatten, wie so ein großer Supermarkt, man konnte halt kann dann alles Mögliche haben. Vielleicht nicht die beste Qualität, aber man hat alles in einem. Und so habe ich das auch versucht, Mali zu erklären. Jetzt geht man darüber, jetzt müssen Sie auch dazu übergehen mit der Mission, die weg ist, dass man mit jeder UNO-Agentur dann einen einzelnen Vertrag sozusagen macht. Also man muss dann, man geht dann zum Einzelhandel im Gegensatz zum Supermarkt. Also dieses Brahimi-Modell, weil das war ja so die Grundlage dieser großen Missionen, ist sicherlich ein Auslaufmodell. Und jetzt ist die Frage, wie strukturiert man das neu? Das ist ja in der Agenda des Generalsekretärs, dass das reformiert und neu erdacht werden muss in dem Kontext, in dem wir sind. In einem sehr anderen Kontext als der, in dem dieses Modell etabliert wurde, wie ich vorhin sagte. Und das ist ganz wichtig, weil sonst werden wir zum Sündenbock gemacht für etwas, was der UNO, glaube ich, nur schaden wird. Und wie wir aus Mali gegangen sind, wie schwierig es auch im Kongo ist, ich glaube, das zeigt auch, dass das Peacekeeping sich neu definieren muss, um den Erwartungen, die wie sie jetzt sind, auch ja, entsprechen zu können, was im Moment nicht der Fall ist. Und wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir ein neues Modell etablieren. Mal gucken, was mit Haiti passiert. Ein ganz neues Modell, in dem die UNO dann nur eine Koordinationsfunktion hat. Es ist natürlich auch die Finanzierung von afrikanischen Missionen. Eine neue Resolution rausgekommen, wie operationalisiert man das jetzt? Mhm. Also Denkansätze sind auf jeden Fall schon da. Wie sich das dann etabliert in dem einen oder anderen Kontext, das muss man dann noch sehen. Aber sicherlich, so das Peacekeeping, mit dem ich aufgewachsen bin, hat seinen Platz gehabt. Aber es ist ein Auslaufmodell und das hat ja auch seinen Sinn und muss auch der Situation, wie sie in der Welt ist, auch entsprechen. Und das macht sie im Moment nicht mehr.
Vorletzte Frage. Sie sind ja auch Deutsch in einer internationalen Organisation, relativ hochrangig. Wie wird denn Deutschland gesehen und hat sich das jetzt auch verändert seit dem 7. Oktober und auch vielleicht Deutschlands Sicht auf Israel? Ich habe mir sagen lassen, wir wurden ja immer in der Vergangenheit als ehrlicher Makler gesehen, und aber dass diese pro-israelische Haltung bei den Vereinten Nationen auch zu viel Kritik geführt hat bei unseren Partnern. Empfinden Sie das auch so oder ist das nur sozusagen vom Hörensagen?
Ja, ich glaube, in New York spürt man das vielleicht mehr als im Feld, wie man so schön sagt. Also mir wurde das nicht zum Thema gemacht, muss ich sagen, seit dem 7. Oktober. Man hat, glaube ich, schon ein gewisses Verständnis für die Geschichte Deutschlands und was das heißt im Verhältnis zu Israel und auch der jüdischen Bevölkerung in Deutschland. Insofern, aber vielleicht eine Generation, auch eine etwas jüngere Generation, die sich nicht des Ausmaßes des Zweiten Weltkrieges vielleicht bewusst ist oder des Holocaust, dann doch eine schwierigere, ja, das Verständnis ist dann schon schwieriger. Aber also ich hatte jetzt persönlich, muss ich sagen, keine großen Kritikpunkte, weil ich Deutsche bin oder im Gegenteil. Also der Status Deutschlands, also jetzt im Sahel, wo ich zuletzt war, ist ein sehr respektvoller. Man hat sehr viel Respekt und vor Deutschland als ehrlicher Broker, wenn ich das auffassen kann. Auch im Jemen, wo ich vorher war, war die Position Deutschlands doch eine eher positive. Gut, mit dem, was jetzt im Roten Meer sich entwickelt hat, weiß ich nicht, wie es jetzt vor Ort aussieht, aber und ob das immer noch so, ob ich das immer noch so stehen lassen kann. Aber also die Rolle Deutschlands in Europa, aber auch in der UNO ist wird als eine positive empfunden. Und auch wenn Deutschland im Sicherheitsrat ist, auch dementsprechend. Ich habe ja slowakische Eltern. Also ich bin ein Flüchtlingskind. Ich sage immer ein Luxusflüchtlingskind, weil ich ja nach Deutschland kam und dementsprechend extrem positive Verhältnisse gefunden habe. Im Vergleich zu Flüchtlingslager, die ich in Afrika gesehen habe. Dementsprechend heißt Deutschsein für mich ja auch noch was ganz Persönliches. Und als Deutsche in den Vereinten Nationen zu sein, auch was ganz persönlich, auch vielleicht anderes als für eine oder einen Deutschen ohne Migrationshintergrund. Und da ist man dann auch schon vielleicht auch ein bisschen empfindlicher, was solche Fragen angeht, oder Oder man hört da eher hin, weiß ich nicht.
Ist es nicht so, dass ich bin ja auch eingebürgert, sozusagen eingebürgerte Deutsche. Mit einem Migrationshintergrund ist man fast schon ein bisschen deutscher als die Deutschen.
Manchmal.
Manchmal, ne?
Und manchmal kann man sich natürlich dann auch aussuchen. Weil man die geschichtlichen, einen anderen geschichtlichen Hintergrund hat. Das kann natürlich dann manchmal einfacher sein. Aber man hat bei manchen Sachen vielleicht dann auch ein bisschen besser zugehört oder musste dann auch, ne? Aber durchaus, ja.
Letzte Frage. Wie beobachten Sie denn den globalen Süden in den Vereinten Nationen? Gibt es da sozusagen bestimmte Frontenbildungen? Wie entwickeln sich die Diskussionen? Spürt man schon die BRICS? Wie beobachten Sie das so von innen?
Also ich glaube, das muss man so ein bisschen differenzieren. New York hat so seine eigene Dynamik. Wir sprechen ja immer von der New York Blase, hat so seine eigene, nicht nur Dynamik, es ist so ein gewisses Eigenleben. Und wie das dann in den Gremien sich entwickelt, also diese politische Hin und Her in New York hat, entspricht schon dem, was Sie ansprechen. Ne? Dass natürlich es sich schon herauskristallisiert, neue Blöcke sind im Aufbau, da bewegt sich sehr viel. Aber die UNO hatte ja, ne, ob man jetzt Non-Aligned Movement hernimmt oder andere, also Blöcke gab es immer schon, die haben sich redefiniert, Non-Aligned Movement zum Beispiel, andere sind auseinandergefallen und das spürt man durchaus. Man spürt auch die schwierige Lage, in der Sicherheitsrat ist. Also die Redefinierung der Strukturen in der Welt sieht man natürlich sehr krass am Sicherheitsrat und wie schwierig es ist, Kompromisse zu finden. Und das spiegelt sich auch wieder auf eine Mission. Und wie man im Feld es dann zu spüren bekommt, wie kriegt man, was für ein Mandat bekommt man, wie klar ist es, wie fokussiert ist es, oder ist es ein politisches Dokument, das man dann auch interpretieren muss, wie es meistens so ist. Und dann hat man natürlich so als die UNO als Personalstab, ne? Ja, das haben ja Personal aus allen Ländern. Und dann mit den großen Bewegungen, die es in den letzten 2-3 Jahren gab, und sieht man natürlich, hat man auch die Diskussion dann intern. Und das ist auch nochmal eine Dynamik, die sich redefiniert. Der Generalsekretär hat Rassismus als strukturelles Problem ganz wichtig ein paar Jahren aufgegriffen und geht es an, genau wie sagt man da auf Deutsch, Gender als Rekrutierung von Frauen auch sehr gefördert hat. Aber Rassismus, glaube ich, als strukturelles Problem, wir auch mit in der UNO zu hadern haben. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass es eine sehr ehrliche Diskussion dazu gibt. Was in einer Organisation wie den Vereinten Nationen natürlich dementsprechend schwierig ist. Und die Machtverhältnisse der einflussreichen Staaten sich natürlich auch auf das Personal sich da widerspiegelt. Sowohl in wie sie vertreten sind, als auch in der Einflussnahme zu gewissen Dossiers. Und da kommen wir nicht darüber hinweg, glaube ich. Aber je transparenter man damit umgeht, desto besser ist es natürlich. Und ich glaube, dass in diese Richtung geht. Aber das wird auch wieder gespiegelt in der Personaldynamik, Struktur, die wir innerhalb der UNO haben. Und das ist nicht immer einfach. Auch im täglichen Zusammenarbeiten, aber auch das macht es auch sehr spannend und sehr interessant. Aber man muss natürlich dann mit diesen Spannungen auch umgehen.
Spannungen umgehen, schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank für all diese Einblicke in VN-Friedensmission, in Ihre Karriere und viel Erfolg und Glück bei der nächsten Mission.
Herzlichen Dank, war mir eine Freude.